SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Anja Brockert, hallo. Heute geht's um den feinen Unterschied, um soziale Klasse und Herkunft, aktuelles Thema auch in der Literatur. Zum Beispiel in dem neuen Roman von Sheida Bazia, Drei Kameradinnen. Außerdem ist gerade die Anthologie Klasse und Kampf erschienen. Autorinnen und Autoren erzählen von ihrer sogenannten prekären Herkunft und von den feinen sozialen Unterschieden auch im Literaturbetrieb. Ziemlich politisch sind wir heute also im SWR 2 Lesenswert Magazin, aber etwas humorig wird es auch. Im Gespräch mit Wladimir Kaminer über sein Buch Zu den absurden Seiten der Pandemie. Die Musik macht die französische Singer-Songwriterin Avali. My bones are so heavy, I'm sinking in my bed. Anyone here to save me before it's too late? Will I make it on my own? I can't stay here alone. Since you left me, my tomorrows are gone. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me love you. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me love you. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me love you. Oh, let me love you. I cried all my tears, they filled the dead sea. Oh, I can hardly breathe, don't you pity me. I need to clean my head, I need to fix my soul. Don't you wanna help before I dig my hole? Before I dig my hole. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me love you. Unser erstes Buch heute erzählt von einer Freundschaft zwischen drei jungen Frauen und von alltäglichem Rassismus und rechten Terror in Deutschland. Drei Kameradinnen heißt der Roman von Sheida Bazia, diese Woche erschienen. Diese drei Kameradinnen sind zusammen in einer Siedlung aufgewachsen. Ihre Eltern kamen einst als Flüchtlinge hierher. Saya, Kasi und Hani heißen diese Freundinnen. Sie sind Deutsche, aber ihre ethnische Herkunft und ihr Anderssein führt immer wieder zu feinen und gar nicht feinen Ausgrenzungen. Ein interessanter Roman von der 33-jährigen Sheida Bazia, rasant und frech erzählt, finde ich. Mal hören, was unsere Kritikerin Maike Albart davon hält. Hallo, Frau Albart.
Guten Tag, Frau Brockert.
Ja, das Ganze geht ja schon ziemlich heftig los, und zwar mit einem Zeitungsartikel, in dem Saya, eine der drei Freundinnen, als Islamistin bezeichnet wird. Was ist da los?
Das ist so ein bisschen der Plötzlichkeitseffekt, den Sheida Bazia hier ausnutzt. Sie konfrontiert uns gleich mit zwei sehr unterschiedlichen Textsorten. Dieser Zeitungsartikel kommt erstmal neutral daher, aber ist untergründig sehr diffamierend. Da scheint jemand, der so einen vagen Migrationshintergrund zu haben scheint, sofort in Zusammenhang gebracht zu werden mit einer Gewalttat, einem Großbrand in einem Wohnhaus, bei dem es auch Tote gab. Und diese Bezichtigungen stehen dann gegenüber einer Ich-Erzählung. Das ist Kasi, die hier das Wort ergreift und die gleich sagt, ich will jetzt fair sein, und im nächsten Satz sagt sie, ich werde es nicht sein. Also sie konfrontiert uns dann mit ihrem Blickwinkel und hat eine sehr private Art, eine ganz andere Tonlage, und schildert, wie sich diese drei Freundinnen abends treffen und ein paar Tage zusammen verbringen, weil sie sich auf die Hochzeit einer weiteren früheren Schulfreundin vorbereiten, und was ihnen passiert. Also es hat auch so Elemente eines Abenteuerromans, aber es läuft auf diese Horizontlinie zu, die in dem Zeitungsartikel angedeutet wird. Das ist der Anlass für die Niederschrift dieses Textes, und das findet alles in einer langen, langen Nacht statt.
Drei Kameradinnen lautet der Titel. Das klingt ja ein bisschen wie ein Bund, wie ein Bündnis. Die drei kennen sich wirklich gut, sind aber sehr unterschiedlich vom Wesen her und auch in ihrer Art, mit diesem Anderssein umzugehen.
Ja, Saya, das deutete sich ja auch schon ein bisschen so an durch diesen Zeitungsartikel, ist auf jeden Fall die Kämpferische. Also sie ist diejenige, die auch diesen Rassismus, dem alle drei ihr Leben lang begegnet sind, nicht auf sich sitzen lässt. Sie hat das auch zu einem Beruf umgemünzt und macht Seminare und versucht da auch aktiv zu sein. Und sie sieht auch immer sehr stark, wie die Verhältnisse sind und reagiert darauf. Sie verfolgt zum Beispiel auf dem Handy per Newsfeed bestimmte Prozesse, die gerade eingeläutet werden und in denen es um rassistische Angriffe geht. Und Hani, die Dritte im Bunde, ist die Anpassungsfähige. Sie ist diejenige, die in Wirklichkeit einen hochqualifizierten Beruf hat und so ein sehr hippes Unternehmen als Assistentin im Grunde genommen leitet, obwohl sie das so nie sagen würde. Also sie schmeißt den Laden und sie ist darauf bedacht, immer Harmonie zu verbreiten. Und Kasi, die Ich-Erzählerin, ist gerade von Liebeskummer gebeutelt. Und da ist sehr wichtig, dass ihr Freund ein Deutscher war mit einer deutschen Herkunft, während das bei den dreien ja so im Ungefähren verbleibt, wo sie nun genau herkommen. Und dieser Freund hatte ihr dazu verholfen, nicht mehr so sichtbar zu sein. Mhm. Also dieser Mechanismus der Ausgrenzung, der hier gesellschaftlich durch diese verschiedenen Perspektiven sehr klug durchleuchtet wird, der hat nicht mehr gegriffen. Und das ist die Konstellation, die hier wirklich auch so ganz soziologisch, Kasi ist ja Soziologin, dargeboten wird, in der wir uns dann wiederfinden als Leser.
Mhm. Das Hintergrundrauschen, Sie hatten es eben schon so ein bisschen angedeutet, des Romans bildet der gerade beginnende NSU-Prozess. Das wird zwar jetzt nicht explizit benannt, aber ist schon als solcher erkennbar. Saya verfolgt den sehr genau, liest die Protokolle. Das schafft eine sehr starke Spannung in dem Roman, weil die Freundinnen und auch wir Leserinnen eigentlich im Grunde die ganze Zeit darauf warten, dass Saya irgendwie explodiert und ihrer Wut über diesen Rechtsterrorismus in Deutschland zum Ausdruck bringt. Aber den größten Teil dieses Romans macht schon diese alltägliche Lebenswirklichkeit der drei Frauen aus, oder? Wie würden Sie es sehen?
Ja, und vor allem, finde ich, wird da ein sehr interessanter Zusammenhang aufgemacht. Also, dass es auf der einen Seite von der Mehrheitsgesellschaft immer wieder darum geht, zu kategorisieren und bestimmten Menschen einen ganz bestimmten Hintergrund zuzuordnen und sie dadurch einzukerkern, auch in diese Zuschreibungen. Und auf der anderen Seite das ganz individuelle Erleben. Und da, finde ich, gelingen ja auch sehr anrührende Szenen. Zum Beispiel in der Kindheit, da erzählt Kasi, wie sie im Kindergarten gemaßregelt wird, weil sie schon rechnen kann. Und Zahlen sind aber die einzige Möglichkeit, mit ihrem Vater, der so in sich verschlossen zu sein scheint, durch traumatische Erfahrungen in Kontakt treten kann. Und diese Unfähigkeit der Umgebung, sich überhaupt einzulassen auf das Fremde, auf das andere, auf andere Lebensgeschichten, andere Biografien, die wird sehr deutlich. Und gleichzeitig dieses Freundschaftsmotiv, dass sich diese drei zusammenschließen und dann aber eben auch die hellwache Saya, die immer in den Konflikt geht und die diese Chat-Protokolle, die sie erwähnten, liest und sich dadurch dann natürlich auch in der Lage sieht und gezwungen sieht, reagieren zu müssen.
Ich finde, Basian beschreibt das alles sehr anschaulich. Aber diese Erzählerin treibt auch kleine Spielchen mit uns. Wir erfahren zum Beispiel nie, welchen ethnischen Hintergrund die drei haben. Die Erzählerin sagt auch, ja, das wüsstet ihr jetzt gerne. Sie wendet sich immer an uns. Aber ich sag's euch nicht. Das macht sie gut.
Ja, genau. Und da, finde ich, auch führt sie uns vor, wie diese gesellschaftlichen Mechanismen von Klassenzugehörigkeit, Ausgrenzung, Kategorisierung funktionieren. Also da zeigt sich, dass sie wirklich eine Soziologin ist und eine Beobachtungsfähigkeit hat.
Aber dass sie auch gut konstruieren kann, ne?
Genau. Es ist sehr klug aufgebaut, weil diese Ich-Erzählerin sich ja selbst dauernd auch unterbricht. Und das ist natürlich ein uraltes Spiel mit dieser Erzählerrolle. Also denken Sie an Don Quixote. Das kennen wir seitdem erzählt wird, dass die Ich-Erzählerin sich selbst ins Wort fällt und auch spielt mit den Lesererwartungen und die dann im selben Augenblick wieder unterläuft. Das ist ihr sehr gut gelungen und auch, weil sich gegen Ende dann wieder etwas auflöst. Also dadurch bekommt die ganze Geschichte etwas sehr Exemplarisches. Es ist ja schon auch eine packende und fesselnde Geschichte, aber sie erlaubt es dem Leser, den Leserinnen nicht, sich darin zu sehr auszuruhen und dann zu denken, ja gut, das ist doch hier alles gelungene Integration heute in Deutschland, sondern nein, es wird uns vorgeführt, wie die ganze Zeit auch mit Vorverurteilungen umgegangen wird, wie Menschen gepresst werden in bestimmte Lebensläufe. Also ich glaube, es geht eigentlich um die große Frage der Teilhabe. Das schwingt so im Hintergrund mit.
Würden Sie sagen, das ist ein politischer Roman?
Unbedingt. Und deswegen finde ich, sind diese Stimmen auch so wichtig. Die ordnen sich ja ein in so einen kleinen Chor, der mittlerweile fast erkennbar ist. Also denken Sie an die großartige Dennis Ode, die im letzten Jahr das Buch Streulicht geschrieben hat und sich auch mit der Frage der Klasse auseinandergesetzt hat. Oder an Hengameh Yaghoubi Farah, die auch einen iranischen Hintergrund hat und davon erzählt und auch so einen Großstadtroman vorgelegt hat. Also Fragen der Teilhabe, der neuen Verteilung von Aufmerksamkeit. Wer erhebt die Stimme und wer hat was zu erzählen? Und deswegen hat dieser Roman auch so eine ungeheure Notwendigkeit.
Vielen Dank, Maike Albart. Der Roman von Shaida Bazian ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Drei Kameradinnen. Danke, Frau Albart.
Gerne.
Do you know what I want to do when you feel so sad and blue? I would give my world to make you smile and whistle too. I will help you out. I will help you out. Do you know that no one cares for you as much as I do? I would change the world to make you feel safe and feel free to.
Klassenfrage ist wieder da, auch in der Literatur. Endlich, möchte man sagen, denn schon vor ein paar Jahren gab es eine heftige Debatte darüber, dass die aktuelle Literatur vor allem von Akademikerkindern geschrieben wird, die von ihren Mittelschichtsproblemen erzählen. Das sei doch etwas eintönig und vorhersehbar, lautete damals die Kritik. Aber langsam verändert sich was. Autorinnen und Autoren aus anderen sozialen Milieus schreiben aus ihren Perspektiven und Erfahrungswelten, haben wir ja eben schon bei Shaida Bazian gehört. Sie schreiben über prekäre Herkunft, Armut und Bildungsungerechtigkeit in Deutschland. Die klassenlose Gesellschaft ist bis heute eine Mär. Das zeigt drastisch die neue Anthologie Klasse und Kampf. Ulrich Rüdenauer hat sie für uns gelesen.
Letztes Jahr erschien Christian Barons »Ein Mann seiner Klasse«. Eine Auseinandersetzung mit der Herkunft des Autors und Journalisten aus der Arbeiterschicht. Dieser erzählende Bericht wurde als etwas Ungewöhnliches in der zeitgenössischen Literatur wahrgenommen. Denn es ging darin nicht um altbekannte Mittelschichtsprobleme, sondern um ein literarisch eher vernachlässigtes Milieu. Auch faszinierte der intime, autobiografische Zugriff auf eine Lebenswirklichkeit, die ansonsten fast nur in reißerischen Hartz-IV-Dokus des Privatfernsehens vorkommt. Barons Buch war nicht voraussetzungslos. In Frankreich hat die literarische Beschäftigung mit Klassenunterschieden, Klassenflucht, Klassismus, größere Tradition und in den letzten Jahren mit Autoren wie Annie Ernaux oder Édouard Louis enorme Aufmerksamkeit erregt. Christian Baron sagte unlängst in einem Interview mit der Berliner Zeitung:
Im deutschsprachigen Raum gibt es schon einige gute Sachbücher dazu. Was aber fehlt, sind literarische Verarbeitungen, Erzählungen. Das ist eine riesige Lücke. Es wäre schön, wenn mehr Verlage sich auf die Suche nach Autorinnen und Autoren begeben, die Geschichten von ganz unten schreiben.
Nun hat sich Baron zusammen mit der Lektorin Maria Barankow selbst auf die Suche nach solchen Autorinnen und Autoren gemacht. Und die beiden sind fündig geworden. In ihrer Anthologie »Klasse und Kampf« haben sie unterschiedlichste Texte zusammengetragen. Erzählungen, autobiografische Skizzen, Erfahrungsberichte, kritische Gesellschaftsbetrachtungen. Allen liegt eine im Vorwort formulierte Prämisse zugrunde.
Es gibt sehr wohl noch immer soziale Klassen. Zieht man die Trennung von Produktionsmitteln und die abhängige Lohnarbeit als Kriterien heran, dann war der Grad an Ausbeutung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sogar nie größer als heute.
Der Publizist Arno Frank etwa erzählt von seiner Kindheit als Sohn eines Kleinkriminellen und einer Schulbusfahrerin, ein Leben im toten Winkel der Gesellschaft, das mit der Pubertät problematisch zu werden beginnt und auch problematisch bleibt. Denn selbst wer sich aus dem Schatten der eigenen Herkunft herausarbeitet, mit Büchern, durch Fleiß und Bildung, hat niemals das Gefühl, im neuen Milieu richtig anzukommen oder gar Ansprüche formulieren zu dürfen. Wer hingegen diesen Anspruch geerbt hat, also vom Elternhaus Bildung und Geld mitbekommt,
lebt in der gelassenen Erwartung, dass ihm das Gute schon in den Schoß fallen wird. Und tut es das endlich, liegt's da genau richtig. Andere verbringen ihr ganzes Leben in ständiger Angst, dass man ihnen eines Tages auf die Schliche kommt. Das bin ich.
Dieses Unbehagen, sich unberechtigterweise eingeschlichen zu haben in eine andere Gesellschaftsschicht, taucht in vielen Texten auf. Man traut dem neuen Status nicht über den Weg, schleppt noch das frühere Ich mit sich herum, das sich zugleich als Verräter an der Elternwelt vorkommt, als Klassenflüchtiger. Frances Seeg, Antidiskriminierungstrainerin und Geschlechterforscherin, beschreibt das als ein Leben im Zwischenraum.
In bürgerlichen Räumen, wo mir bisweilen gesagt wird, meine Sprache sei einfach, fühle ich mich unwohl. In den Räumen meiner Herkunftsklasse fühle ich mich ebenso fremd. Aus dem Englischen gibt es dafür den Begriff Straddler, mit einem Fuß in der einen Klasse, mit dem anderen in der anderen.
Über die eigene Herkunft zu schreiben, der man durch das Schreiben ja zugleich entrinnen kann und will, ist da doppelt schwer. Das Unbehagen kann sich in Scham verwandeln, was häufig vorkommt, oder in Wut. Lucy Fricke beschreibt ihr Aufbegehren im Text Fischfabrik.
Woran ich mich heute noch erinnern kann, ist ein überwältigendes Gefühl von Trotz. Eine wütende, bockige Energie. Ein einziges, das wird euch noch leid tun. Ich erinnere mich an dieses Gefühl so genau, weil es mich seitdem nie verlassen hat. Noch immer reagiere ich auf Ablehnung, Scheitern, Misserfolg mit demselben Trotz, mit einer immensen Gegenwehr und Selbstbehauptung.
Den feinen Unterschieden, die der Soziologe Pierre Bourdieu bereits in den 1970er Jahren in seiner wegweisenden Studie untersuchte, liegen zuweilen Bildungsfragen, immer aber ökonomische Faktoren zugrunde. Wo die einen mit der Gewissheit aufwachsen, im Notfall doch weich zu fallen, ihr Leben als einen großen Möglichkeitsraum zu betrachten, geht es bei den anderen schlicht darum, nicht unterzugehen. Man kommt, wie Arno Frank es eindrücklich schildert, nie auf einen grünen Zweig, wenn man noch die miesesten Jobs annehmen muss. Jede dieser Tätigkeiten sei ein biografischer Bremsklotz. Die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo bringt es auf den Punkt.
Über Geld nicht reden zu müssen, ist ein Privileg, das sich viele von uns einfach nicht leisten können.
Wer über Geld und damit Klasse spricht, sollte von Race und Gender allerdings nicht schweigen. Die drei Kategorien sind miteinander eng verwoben, wie in einem Herrschaftsknoten, ein Begriff der Philosophin Fricke Haug. Tatsächlich wird diese Verknüpfung in mehreren Texten von Klasse und Kampf offengelegt. Bei Sharon Dodua Otoo ebenso wie bei Olivia Wenzel, bei Kübra Gümüşay, wie auch bei der Theaterregisseurin Pina Karabulut.
Die Liste an Rassismen und Sexismen ist unendlich und unerschöpflich. Besonders interessant finde ich, dass mir jahrelang gesagt wurde, dass ich keine Jobs am Theater bekommen könnte, weil ich migrantisch sei. Seit einiger Zeit muss ich mir anhören, dass ich Jobs am Theater bekäme, nur weil ich migrantisch sei.
Wie vielfältig die Zugänge zum Thema Klassismus und Rassismus sind, zeigen diese erzählenden, teils manifesthaften, immer politischen Texte und einige mehr von Clemens Meyer, Boff Bjerg, Anke Stelling oder Georges Camerun. Die Anthologie Klasse und Kampf unternimmt den Versuch, Bewusstsein für andere Töne und vor allem Themen zu wecken und zu zeigen, es gibt auch jene, die nicht auf der Sunny Side of Life aufgewachsen sind und gerade deshalb etwas zu sagen haben. Nicht vergessen sollte man allerdings, dass aus dem Arbeitermilieu stammende Autoren wie Ralf Rothmann im Westen oder Wolfgang Hilbig im Osten auch in den 90ern eine Gegenposition zur vermeintlich eintönigen Mainstream-Akademikerliteratur eingenommen hatten und dass die Qualität eines literarischen Textes, egal von wem oder was er handelt, sich nicht an der Herkunft des Autors oder der Autorin entscheidet. Der Zugang zum literarischen Betrieb nicht selten, aber schon.
Ulrich Rüdenauer war das über die Anthologie Klasse und Kampf, herausgegeben von Christian Baron und Maria Barankow, erschienen im Klaassen Verlag. Hey Mama, ey. Mama, ey, Mama, ey. Oh Mama, ey, ba, Mama, ey, ba, Mama, ey, ba, ey. What will you
life and maybe to wait in vain for an answer from those who don't know you, for an answer from those who don't want you to come here. So lost without a prayer, a mother praying for a healthy son, a brother wishing to be the next one to come here.
Musik von Avalie von ihrem Album Five and a Feather hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Pandemie lässt uns seit einem Jahr nicht aus ihren Klauen. Und bei allen Schrecken und Genervtheiten hat das Ganze gelegentlich auch absurde Seiten. Von dem irren Vorschlag, sich Desinfektionsmittel zu spritzen, bis zu in Wodka getränkten Masken. Der Schriftsteller Wladimir Kalmina hat solche und andere Absurditäten im vergangenen Jahr gesammelt, in Deutschland, aber auch in Russland, wo er bis 1990 gelebt hat. Morgen erscheint seine persönliche Corona-Dokumentation, das Buch »Der verlorene Sommer – Deutschland raucht auf dem Balkon«. Witzige, ironische, aber auch bedrückte Erzählungen aus dieser verrückten Zeit. Mit Wladimir Kalmina bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie.
Guten Tag, ich grüße Sie auch.
Herr Kalmina, was haben Sie in diesem vergangenen Jahr am meisten vermisst?
Ich habe mein Reisen vermisst. Eigentlich habe ich diesen Beruf Schriftsteller immer als eine Art Visitenkarte benutzt, um mit anderen Leuten, Menschen in Kontakt zu treten. Für mich war es von großer Wichtigkeit, eben mit meinen Geschichten durch das Land zu fahren, andere Menschen kennenlernen und auch ihre Geschichten mir anhören. Davon habe ich gelebt, indem ich die Geschichten von anderen Leuten mit meinen eigenen verglich und weitergab in einer literarischen Form.
Was hat Sie als sogenannten Alltagsethnologen, so nennt man Sie ja ganz gerne, am meisten erstaunt?
Der Witz, wenn man überhaupt von einem Witz sprechen darf in einer solchen dramatischen Situation, der Witz bestand darin, dass normalerweise Menschen, junge Menschen zum Beispiel, immer rebelliert haben gegen diese stinklangweilige bürgerliche Welt. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Also die Welt, nicht die Menschen, sondern die Welt ist verrückt geworden. Und die Menschen wollen eigentlich ihr normales, langweiliges Leben wieder zurückhaben. Sie versuchen es auch. Sie versuchen immer wieder diese sogenannte Normalität wiederherzustellen. Aber sie funktioniert nicht in einer sich verändernden Welt. Das ist, glaube ich, das Witzige an dieser Tragödie.
Sie schreiben in einem Kapitel, dass Sie erstaunt bis erschüttert sind, wie gut in Anführungsstrichen es dann doch funktioniert, dass Kunst und Kultur über das Internet wahrgenommen werden. Und dass das eigentlich für Sie sehr bedrückend ist.
Ja, ich habe geschrieben, das hat mich tatsächlich sehr gewundert, dass Menschen mit einer ziemlichen Leichtigkeit auf diese Späße verzichten konnten, als würde die Kultur gar nicht so systemrelevant und die Kunst nicht so systemrelevant sein wie täglich Brot. Aber also meine Tätigkeiten im Internet, die sind eher frustrierend. Ich weiß, dass viele Kollegen von mir DJs auch, Musik auflegen im Netz, ihre DJ-Sets auf YouTube aufstellen oder auch Lesungen machen, die dann online irgendwo im Weltall jahrelang hängen. Also für mich war das schon irgendwie eine Art Entwertung des Geschehens. Das möchte ich nicht, dass die Kultur eben im Internet stattfindet. Weil der Sinn der Kultur ist ja ein menschliches Zusammensein, ja, dass Menschen zueinander finden durch die Kultur.
Sie erzählen.
Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das doch ein lustiges Buch geworden ist. dieser mein verlorener Sommer, Deutschland taucht auf dem
ja,
Balkon.
Ich wollte gerade darauf kommen, Herr Caminia. Sie erzählen nämlich immer gerne von Ihrer lustigen Mutter, auch in diesem Buch. Und die kommt ja trotz ihres hohen Alters, die ist über 80, ganz gut mit dem digitalen Leben und mit der Pandemie zurecht. Wie kommt denn das?
Nicht ganz. Jetzt letzte Woche, also meine Mutter wird übrigens 90 dieses Jahr. Sie ist inzwischen zweimal geimpft. Und sie liefert mir fleißig Geschichten für weitere Corona-Bänder, glaube ich. Letzte Woche hat sie mich gefragt, wessen Tante, sie hat so eine Option gefunden bei Google, dass dir Nachrichten vorgelesen werden mit so einer automatischen piepsigen Stimme. Und da ging es wohl über Bundeskanzler und irgendwelche Tante, so was für eine Tante. Ich sagte, Mama, es gibt keine Tante, das ist ein Irrtum, zeig mir. Und da stand... Da ging es nicht um die Tante, es ging um Supermutante. Die Nachricht hieß, Bundeskanzleramt warnt vor der Supermutante. Überhaupt, ich muss sagen, diese neue Sprache, die in der Pandemie entstanden ist, finde ich auf eine ganz eigene Weise poetisch. Ich habe für mein neues Buch angefangen, jetzt so eine Art Corona-Wörterbuch zusammenzustellen, dass diese neue Sprache erklärt.
Ja, gute Idee.
Das angefangen hat es mit Anwesenheitsdokumentation. Ich weiß nicht, wie das so in Südwesten ist, aber in Berlin war das großes Thema. Da hat der Bürgermeister gesagt, jeder vernünftige Bürger soll eine Anwesenheitsdokumentation führen. Wann er mit wem sich getroffen hat.
Sind Sie, schon bei Z
Tagebuch.
Sind Sie schon bei
ja,
Z?
Ja, ich bin bei Z angekommen, aber es rutschen mir immer neue Wörter dazwischen, wie zum Beispiel diese Supermutante. die muss natürlich auch rein.
Sie haben ja immer noch einen heißen Draht nach Russland. Wir sagen ja oft, die Pandemie bringt vieles, was in Politik und Gesellschaft bislang unter der Oberfläche geschlummert hat, an den Tag. Was konnten Sie da in der russischen Politik und in Ihrem Corona-Management beobachten?
Die Russen waren von Anfang an erstaunlicherweise ein Stück weiter als Europäer in Sachen digitale Überwachung. In meinem Buch finde ich, das ist eines der lustigsten Kapitel, wie Menschen sich ärgern über die App, die ihnen einen QR-Code zum Ausgangserlaubnis gewähren darf. Das war aus meiner Sicht eine der lustigsten Szenen im Buch, wo man dann auswählen darf zwischen drei Gründen, warum man das Haus verlassen will, Müll austragen, mit Hund spazieren gehen oder einkaufen. Und diese App ist so intelligent, dass sie dann sagt, nein, auf Ihren Namen ist kein Hund registriert worden. Wählen Sie einen anderen Grund aus der Liste und so weiter und so fort. Und gibt noch Ratschläge, welche Lebensmittel man kaufen soll und welche nicht. Das war schon super Sache.
Sie haben auch noch das russische ABC gegen die Pandemie. Wie geht das?
Naja, also dieses Buch erzählt ja vom ersten Jahr der Pandemie. Und die ersten Nachrichten aus Russland waren natürlich wie immer, wie ich meine Heimat kenne, dann sehr optimistisch. Die Russland gesagt, ach, uns wird dieses Virus nichts antun können. Wir haben ja unser russisches ABC. Was war das? A wie Alkohol, genau, B wie Banya, also Sauna, über 70 Grad sterben alle Viren und die nicht sterben, dann guck mal A, also wird auch dann desinfiziert. Und C war, ja, Vitamin C. Das sagt man, glaube ich, bis jetzt, dass Vitamin C eigentlich sehr gut ist im Kampf gegen Corona. Also gegen alles andere natürlich auch, ja.
Ein witziges, aber auch ernsthaftes Buch von Wladimir Kamina, Der verlorene Sommer, Deutschland raucht auf dem Balkon, erscheint morgen bei Goldmann. Vielen Dank, Herr Kamina, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
I'll throw all the flowers along with the colors and a room full of sunshine with a garden filled with my heart. A million
love you more. I'll never stop yearning and longing for you, I know. Please stay and say you will be mine. Please stay and say you will be mine. From here till the
Mein Vater ist Amerikaner, aber meine Mutter ist Österreicherin. Das heißt, ich bin in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, aber bei mir zu Hause hat man Deutsch gesprochen. Dadurch bin ich wirklich zweisprachig aufgewachsen.
Und das nutzt der Schriftsteller John Ray jetzt auch für seine literarische Arbeit. Zum ersten Mal hat der US-Amerikaner ein Buch auf Deutsch geschrieben. Und das ist gleich eine doppelte Premiere, denn es sind zum ersten Mal Erzählungen. Bislang gab es nur Romane von John Ray über Außenseiter oder exzentrische Familien, wie in seinem wichtigsten Buch »Das Geheimnis der verlorenen Zeit«. Vor 4 Jahren bekam John Ray beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb viel Lob für seine auf Deutsch geschriebene Erzählung »Madrigal« und so heißt jetzt auch der Band, der nächste Woche erscheint. Außenseiter und Exzentriker gibt's darin auch. Michael Hillebrecht hat mit John Ray gesprochen und stellt das Buch vor.
Maddie, die Hauptfigur von Madrigal, ist Schriftstellerin, leidet aber schon lange an einer Schreibblockade. Seit Jahren nimmt sie Psychopharmaka, um ihre seelischen Probleme in den Griff zu bekommen. Jetzt hat sie abrupt die Medikamente abgesetzt und vor ihrem inneren Auge schält sich langsam die Idee für einen neuen Roman heraus. John Ray liest eine Passage aus der Erzählung.
Der Roman, den sie schreiben würde, wenn sie noch schreiben könnte, würde in einem Universum spielen, das dem unseren so ähnlich wäre, dass dem Leser erst in der Mitte des Buches langsam dämmern würde, dass etwas nicht stimmt. Der Unterschied macht sich bemerkbar auf subtilste Art und Weise. Zunächst im Dialog, durch kleine Fehler, als ob die Personen Englisch nur als Zweitsprache sprechen würden. Das Moor vor dem Haus der Protagonistin wird die Feuchtigkeit genannt. Ihr Auto scheint ohne Benzin oder Strom zu laufen. Sie sagt ihrem Mann, er solle sich beeilen, weil sie nicht aus Zeit bestehe.
Angespornt durch ausgiebige Recherchen im Internet entwirft Maddie den Plan eines Romans mit sehr assoziativen Sprüngen durch Zeit und Raum. Auf den wenigen Seiten der Erzählung entsteht wie im Schnelldurchlauf das Panorama eines wahnwitzig anmutenden Romans. John Ray lässt uns so intensiv an Maddies sich überschlagenden Gedanken teilhaben, dass man beim Lesen fast das Gefühl bekommt, in immer rasanterem Tempo von einem schwarzen Loch angezogen und am Ende, um unendlich viele Erfahrungen reicher, wieder ausgespuckt zu werden.
Für mich hat Madrigal schon irgendwie die Logik eines Albtraums. Auch deswegen fängt die Erzählung an, sich zu beschleunigen und wird eigentlich immer hektischer und schneller und wilder gegen Ende.
In der Erzählung »Sieh das Licht« gelingt es Ray sogar, ein ganzes Leben auf 15 Seiten Revue passieren zu lassen. »Sieh das Licht« ist, wie schon der Titel andeutet, fast vollständig in der Befehlsform geschrieben. Die Erzählung beginnt mit den ersten Wahrnehmungen eines Babys.
Sieh, wie die Tage und Nächte vorbeiflimmern. Beobachte das gelbe Licht, während es kreist. Hasse es und begehre es. Mach den Mund auf und schlucke es. Empfinde es wie ein Prickeln auf deinem Gesicht und deiner Zunge.
Aus dem Baby wird ein Junge, der in der Schule von seinen Mitschülern drangsaliert und verprügelt wird. Er entwickelt sich zum Außenseiter und hält sich als kleiner Drogendealer über Wasser. Schließlich läuft dieses Leben auf eine finale Gewalttat zu.
Ich würde fast sagen, dass die Entscheidung, über einen Amokläufer zu schreiben, direkt aus der Entscheidung in der Imperativform zu schreiben, entstanden ist. Dass vielleicht sogar jemand, der sich dazu gezwungen fühlt, so eine schreckliche Tat zu begehen, seine Gedanken wirklich als Befehle erleben könnte.
John Ray spannt dabei einen überzeugenden psychologischen Bogen. Die Erzählung beginnt mit den Wahrnehmungen eines neugeborenen Kindes, für das noch keine Trennung von Welt und Ich existiert. Sie endet mit einem erwachsenen Gewalttäter, dessen Ego so wahnsinnig aufgebläht ist, dass er in seiner Allmachtsfantasie glaubt, sich die Welt vollständig unterwerfen und einverleiben zu können. Fast alle der 8 Erzählungen sind in den USA angesiedelt und mit Ausnahme der Titelerzählung stehen immer männliche Figuren im Zentrum.
Irgendwann beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass man diesen gesamten Erzählband als eine Art Menagerie der toxischen Männlichkeit betrachten könnte.
John Ray schreckt dabei nicht vor heiklen Themen zurück. In der Erzählung Im Bereich des Möglichen versetzt er sich in einen Mann hinein, der angesichts der 8-jährigen Tochter seiner Partnerin mit seinen pädophilen Neigungen kämpft.
Ein Text, der Abstand hält von einem unsympathischen oder gar grausamen Menschen, ist überhaupt nichts wert. Man muss etwas riskieren als Autor, man muss auch in sich selbst hineinschauen und die Eigenschaften für sich entdecken, die man vielleicht gemeinsam hat mit so einem Menschen. Sonst wird es einem nie gelingen, etwas zu schreiben, das den Leser überzeugen könnte.
Diese Rolle des Schriftstellers und Künstlers thematisiert Ray neben der Titelerzählung Madrigal in 2 weiteren Erzählungen des Bandes. Einmal geht es um einen Familienvater, der versucht, einen Roman zu vollenden, obwohl ihm Familie und Job kaum Zeit dafür lassen. Einmal um Michelangelo, der vom Papst den Auftrag für die Fresken der Sixtinischen Kapelle erhält. Für die Protagonisten, wie für John Ray selbst, spielen emotionale Extreme eine wichtige Rolle.
Ich kenne kaum einen Künstler oder Schriftsteller, der nicht unter diversen Neurosen leidet. Man fühlt sich manchmal allmächtig und dann in der nächsten Sekunde fühlt man sich vollkommen wertlos.
Trotz seiner Selbstzweifel hat John Ray mit Madrigal einen gelungenen ersten Erzählungsband auf Deutsch vorgelegt. Er nimmt uns mit auf erzählerische Achterbahnfahrten, konfrontiert uns mit extremen Charakteren und schafft überzeugende, psychologisch genau gezeichnete Figuren. Bleibt zum Schluss die Frage, ob er auch künftig auf Deutsch schreiben wird.
Es ist halt irgendwie doch ein frischer Anfang. Ich habe keineswegs vor, aufzuhören, auf Englisch zu schreiben. Das soll keine dramatische Geste sein. Aber eine zweite Option zu haben, immer eine Alternative zu haben beim Schreiben, ist schon etwas sehr Schönes.
Madrigal, die Erzählung über toxische Männlichkeit von John Ray, erscheint nächste Woche im Rowohlt Verlag.
She's a storyteller. She creates a thousand worlds. She's a storyteller. She forges her own words. She's like no other, a treasure to be found. She's a storyteller. Let her heal your mind. The road created by the moon's reflection on the sea is where you find her if you're enough to pay, and the right place at the right time, and the right place at the right time. She's a storyteller, she's a friend to the stars. She's a storyteller, they fall into her arms. Her dreams are made of a shiny dust and pearls. She's a storyteller, let her heal your heart. The road created by the moon's reflection on the sea is where you find her if you're lucky enough to pay. In the right place at the right time, the right place at the right time, in the right place at the right time.
Storyteller von der französischen Singer-Songwriterin Avalie im SWR 2 Lesenswert Magazin. bei Anruf Wort. Das ist ein ganz persönlicher Literaturservice, den einige Theater in dieser Zeit des Social Distancing anbieten. Sie, die Zuhörer, sitzen zu Hause auf ihrem Sofa und ein Schauspieler oder eine Schauspielerin macht den Storyteller und liest ihnen am Telefon etwas vor. Schöne Idee gibt's hierzulande zum Beispiel von den Theatern in Hannover, Münster, Kaiserslautern und auch das Theater Baden-Baden liefert kostenlos eine Viertelstunde bei Anruf Wort. Und das geht so, man macht telefonisch oder per Mail einen Termin aus, sagt, ob man gern Gedichte hätte oder eine Erzählung oder eine Kindergeschichte und dann ruft zur vereinbarten Zeit ein Schauspieler an. Ich bin jetzt mit dem Baden-Badener Ensemblemitglied Holger Stolz verabredet.
Guten Tag, hier ist das Theater Baden-Baden mit der Aktion bei Anruf Wort. Mein Name ist Holger Stolz.
Ja, grüß Gott, Herr Stolz. Grüß. Schön, dass es klappt. Welche Texte haben Sie für mich im Angebot heute?
Ich hätte einen österlichen Nachklang für Sie heute, den Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe. Ein Gedicht.
Also gut, dann höre ich mal zu.
Sehr gerne. Sitzen Sie bequem und können Sie mich gut hören?
Ja, ich lehne mich zurück.
Sehr schön. Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer kornigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Vielen Dank, Holger Stolz. Ja, Sie und Ihr Ensemble bieten bei Anruf Wort ja schon seit gut 10 Wochen an. Wie ist der Zuspruch?
Sehr positiv, tatsächlich. Die Menschen rufen doch sehr regelmäßig und konsequent rufen sie an. Es gibt immer noch Termine. Man muss keine Sorge haben, dass man nicht dran käme. Aber wir sind eigentlich ganz gut ausgebucht.
Wer nutzt denn diesen persönlichen Literaturservice? Sind das vor allem Menschen, die nicht so internetaffin sind? Wer ruft bei Ihnen an? Was haben Sie für Erfahrungen?
Ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich kann grob sagen, von 5 Jahren bis zu 90. Es ist natürlich dadurch, dass manch ein Lesetermin in den Vormittag fällt, sind berufstätige Menschen, nehmen diesen natürlich nicht so wahr. Dafür hätten wir einen Ersatztermin an einem Samstag. Ansonsten rufen gerne auch mal Kinder an. Wir haben auch Kindergeschichten im Angebot. Und es sind, ich frage die Menschen natürlich nicht nach ihrem Alter, aber ich glaube, ab 50 plus ist doch unsere Hauptklientel.
Und wer wählt dann die Texte aus?
Die Texte haben wir als Lesegemeinschaft haben wir alle zusammen ausgewählt. Wir haben einen großen Pool gemacht und haben reingeworfen, was uns an Texten gefällt und haben die jedem zugänglich gemacht von den Lesenden. Und jeder pickt sich da, glaube ich, seine Bonmots dann raus. Es geht querbeet durch die Weltliteratur.
Was mögen Sie an diesem Projekt? Ich meine, es ist ja eine positive Sache für zwei Seiten, ne? Denke ich auch für Sie. Sie haben jetzt in dieser Corona-Zeit etwas zu tun, aber Sie kommen auch in Kontakt.
Ganz recht. Für uns ist das tatsächlich ein Live-Erlebnis. Und ich muss sagen, ich glaube bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, sie genießen das, dass sie so exklusiv besucht werden, dass es in ihren eigenen heiligen Hallen stattfindet, nämlich zu Hause. Da kommt man zu ihnen ins Wohnzimmer, man macht es sich bequem im besten Falle und kann für eine Viertelstunde, so etwa ist unser Zeitfenster, kann man dann zuhören. Und für uns ist es natürlich etwas Tolles, weil wir einen Publikumskontakt haben. Und man spricht auch ein bisschen mit den Menschen, man erzählt von sich, man hört sich etwas auch kurz an und so verbindet sich das zu einem ganz persönlichen Austausch, den man da pflegt und muss Ihnen sagen, ich ganz persönlich genieße das sehr.
Was war das schönste Erlebnis im Rahmen dieses Projekts?
Da gibt es verschiedene, auch das kann ich gar nicht ganz genau abstufen, aber sicherlich war auch eines, wo eine Frau fast das Gedicht mitgesprochen hat, weil sie es noch konnte. Und auch ein Kind, es war sehr lange ruhig gewesen, am Ende der Geschichte fragte ich es dann auch, bist du eingeschlafen? Und empört sagte es, nein, ich höre zu. Und ich glaube, oft ist es auch tatsächlich die Stille, diese Aufmerksamkeit, die man da mitbekommt und die eine Konzentration tatsächlich hat. Und das ist für mich auch berührend oder ist, ja, ein gutes Erlebnis.
Vielen Dank, Holger Stolz, Schauspieler am Theater Baden-Baden. Wir sprachen über Literaturlesungen am Telefon bei Anruf Wort, heißt das Projekt. Einfach mal beim Theater anrufen. Dankeschön.
Danke.
Wanna take the time to
stand here for a while. Standing right here in front of you, pouring out my soul to you. Without fear or doubt, when I look at you with my heart wide open, love is all that I can say. Love is all that I can feel. Love is all I want. Smiles and tears sometimes. There are precious signs. When I look at you with my heart wide open, love is all that I can see. Love is all that I can feel. Love is all I wanna give. When I
habe ich im SWR 2 Lesenswert Magazin noch einen etwas grotesken Roman für Sie von dem Niederländer Arnon Grünberg. Der ist bekannt für seine jüdischen Figuren, für seinen Witz und etwas sonderbare Psychologien, verquickt mit politischem Kommentar. Arnon Grünbergs Eltern kamen aus Deutschland und haben den Holocaust überlebt. Das ist sein literarisches Lebensthema. Muttermale hieß sein letztes Buch über eine tief verstrickte Mutter-Sohn-Beziehung. Und Sohn und Hauptfigur war der jüdische Amsterdamer Psychiater Otto Kadoké. Und dessen Geschichte erzählt Grünberg jetzt weiter. Besetzte Gebiete heißt der neue Roman und man kann problemlos in die Story einsteigen, weil Grünberg die Vorgeschichte zu Beginn nochmal geschickt zusammenfasst. Mehr von meiner SWR2-Literaturkollegin Katharina Borchert.
Hauptsache, keiner muss sterben. Das ist Otto Kadokés größter Wunsch. Da ist zunächst einmal sein bettlägeriger Vater, den er mühevoll pflegt und am Leben erhält. Doch auch mit Suizidgefährdeten hat der 42-Jährige täglich zu tun, denn er ist Psychiater an einer Klinik in Amsterdam. Vor einiger Zeit ist Kadoké in seinem Bemühen, Menschen zu retten, jedoch zu weit gegangen. Er hatte die als austherapiert geltende Michette bei sich zu Hause aufgenommen. Dies nannte er für sich eine alternative Therapie. Und sie half tatsächlich. Michette kam langsam wieder zu Kräften. Von dieser erfolgreichen Behandlung erzählte der Autor Arnon Grünberg in seinem letzten Roman Muttermale. Besetzte Gebiete setzt nun jedoch mit einer mehrseitigen Tirade Michettes ein, in der sie Kadoké in Grund und Boden faucht. Denn die junge Dame soll wieder auf eigenen Füßen stehen. Michette aber hält nichts von Aufmerksamkeitsverlust und holt daher zum Gegenschlag aus.
Hör doch auf mit deinen Phrasen, ruft Michette. Hörst du mir überhaupt zu? Ich liebe jemand anderen. Er hat über uns geschrieben. Er ist berühmt. Vielleicht hast du schon mal was von ihm gelesen. Er weiß, was zwischen uns geschehen ist. Jedes Detail. Und ein paar Dinge, die er nicht wusste, hat er sich vorgestellt und sie stimmten auch noch. Unglaublich, was?
Michette hat einen Schriftsteller kennengelernt, der ihren Aufenthalt bei Kadoké in eine handfeste Missbrauchsgeschichte umdichtet, in die sich Michette mühelos eindenken kann. Eine Fantasiegeschichte, die jedoch einen medienwirksamen MeToo-Skandal auslöst, in dessen Folge Kadoké seine Zulassung als Therapeut verliert und als jüdischer Vergewaltiger beschimpft wird. Seine Existenz liegt in Trümmern. Doch dann unverhoffte und auch ein wenig suprarealistische Wendung des Schicksals. Eine weit entfernte Cousine kommt zu Besuch. Sie heißt Anat und lebt in einer fundamental-zionistischen Siedlung im Westjordanland. Auf der Suche nach Zuneigung und einem neuen Leben folgt ihr Kadoké in die besetzten Gebiete. Dort spielt die zweite Hälfte des Romans und dort entfaltet sich viel stärker als zu Beginn der groteske Witz, für den Anon Grünberg so berühmt ist. Denn die Siedlung ist voller Fanatiker und Fanatiker lassen sich gut parodieren. Auch Annats Mutter gehört dazu, die fettdurchtränkte Eintöpfe serviert und nachts Traumbotschaften von ihrem Rabbi erhält.
Schon jetzt flößt Annats Mutter Kadoké große, geradezu existenzielle Angst ein. Und er erkennt, dass das Hindernis auf dem Weg zu Annats Liebe nicht der Ewige ist und auch nicht der Zionismus, sondern ihre Mutter. Auch Vater ist erschrocken. Er verstummt, schaut starr geradeaus, zittert ein wenig wie ein Hund bei einem Feuerwerk.
Wer Frauen kennt, wie Anon Grünberg sie erfindet, braucht keine Feinde mehr. Die rachsüchtige Michette, die grobschlächtige Altenpflegerin des Vaters oder die lieblose Annat. Am furchteinflößendsten aber ist Annats übergriffige Mutter, die sogar beim Sex zuschauen will, um zu prüfen, ob der Zugezogene auch in der Lage ist, viele kleine Judenkinder zu zeugen, auf dass die Siedlung kräftig wachse. Was zu einer der absurdesten Sexszenen führt, die wohl jemals erdacht wurden. Mit strickender Mutter dabei, die Kommentare und Anweisungen gibt. Die Männer dieses Romans sind meist zu gutmütig, um sich effektiv gegen die Monsterfrauen zu wehren, der Mann als besetztes Gebiet. Denkwürdig aber ist, wie integer der stille Kadoké stets bleibt. Selbst als er von den fortpflanzungsfixierten Siedlern als das Wunder gefeiert wird, das der alleinstehenden Annat doch noch zu Kindern verhilft.
Natürlich weiß ich, fährt Kadoké fort, dass wir alle das sind, was die anderen in uns sehen wollen. Ich kann euch also nicht verbieten, in mir ein Wunder zu sehen. Ich bin es zwar nicht, aber wenn ihr das unbedingt sehen wollt, ist es nicht an mir dauernd zu rufen, ich bin keins, ich bin keins. Ihr müsst aber auf jeden Fall wissen, so flexibel ich sonst auch immer gern sein will, dass ich kein Wunder mit Kippa bin, höchstens eins ohne. Ich glaube nicht an euren Ewigen. Ich habe nichts gegen ihn, ich kann aber nicht an ihn glauben, so sehr ich das manchmal auch bedauere.
Die helle Stimme der Vernunft, die in diesem Roman immer wieder von krawalligen Kollektiven niedergemacht wird. Von Medienmeute und Shitstorm in Amsterdam, genauso wie vom Siedlerkollektiv in der Westbank. Das erinnert an den Autor, den Kadoké zu Hause in Amsterdam gerne las, Spinoza. Dass wir Antiheld Kadoké meist zu müde zum Lesen erleben, ist typisch Grünbergscher Witz. Doch ist die Lektüreauswahl kein Zufall. Wie Spinoza wird auch Kadoké aus allen Gemeinschaften ausgestoßen, am Ende sogar aus der jüdischen. Zugleich verkörpert der etwas farblose, im Grunde aber sehr empathische Mann die Sehnsucht nach der Verbindung, die Spinoza in der Substanz allen Seins sah. Ausschluss, ein großes Thema in diesem Roman voller Grenzziehungen, betreibt nur der Mensch. So ist Anon Grünberg mit Besetzte Gebiete trotz aller Abstrusität ein ergreifender Roman gelungen. Manchmal vielleicht etwas redundant, doch sehr viel konziser als frühere Romane. Niemand soll ausgesondert werden, denn Aussonderung bedeutet den Tod. So nah war Anon Grünberg, dessen Eltern den Holocaust überlebten, seinem literarischen Lebensthema noch nie.
Anon Grünbergs Roman Besetzte Gebiete hat Rainer Kästen übersetzt, gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Alle Titel und Themen, um die es heute ging, wie immer auch auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Und dann habe ich noch einen Tipp für Sie, ein Lesenswert-Gespräch mit dem Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein über sein Buch Hypochonder leben länger. Am Dienstag um 22.05 Uhr in swr2 und natürlich online. Die Musik heute kam von Avalie, Five and a Feather heißt das Album. Hier geht's gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem Hörspiel am Sonntag. Mein Name ist Anja Brockert. Tschüss. I've been misunderstood when I told you to leave. Shining, but I feel cold. The east
walking promises, the autumn knocks on my door.